Habt ihr eigentlich eine Idee, was ihr da mit euren Zungen von euch gebt? Wenn eure Rira euch sagt, dass ihr das für eure Frau nicht feiern würdet, dann ist das eure Sache. Den Sprung zu machen und zu sagen, dass der Mann ein Dayuth ist, weil Frauen unprovokant auf Videos zu sehen sind oder sie ohne Kopftuch rausgehen, ist nicht nur übertrieben, es ist meines Erachtens nach eine Sünde.
Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Das ist der zweite Teil zur Reihe über Männlichkeit im Islam. Was ist das Konzept von Rira? Was ist eigentlich ein Dayuth? Und ist es überhaupt in Ordnung, als Mann eine gewisse Eifersucht in sich zu tragen, wenn es um die Ehefrau geht? Ab wann spricht man von toxischer Maskulinität und wann nicht? Darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß! Kennst du die Geschichte von Mus'ab ibn Umair? Ich habe seine Story bereits mal auf meinem TikTok- und Instagram-Kanal erzählt. Für jene, die sie bereits gesehen haben, das ist eine gute Wiederholung. Es ist nämlich eine meiner Lieblingsgeschichten unter den Sahaba. Mus'ab ibn Umair war ein Mann, der alles für den Islam aufgegeben hat. Er war so etwas wie eine jugendliche Celebrity in Mekka. Er hatte die besten Klamotten und seine Mutter hat immer dafür gesorgt, dass sie aus dem Ausland importiert wurden. Unter den Mekkanern hat er ständig die besten Parfums getragen. Wenn ich sich besser ausdrücken könnte, dann hätte sich Marc Gebauer sich recht gut mit ihm verstanden. Und Shoutout an Marc, wenn er das hört. Und überraschenderweise hat ein junger Mann wie er Anklang beim Islam gefunden und ihn insgeheim angenommen. Er war einer der ersten unter den Menschen in Mekka, die das getan haben. Leider bleibt es nicht lange ein Geheimnis und seine Mutter findet es irgendwann heraus. Sie ist so schockiert über seinen Islam, dass sie ihn bei sich daheim einsperrt. Irgendwann schaffte er es zu entkommen und mit einigen Muslimen die erste Hijra nach Abyssinien zu machen. Natürlich ist Mus'ab ibn Umair nach dieser ganzen Geschichte nicht mehr derselbe. Es gibt sogar eine Überlieferung, in der Mus'ab einmal den Propheten und die Sahaba besuchte und seine gesamten Klamotten zusammengeflickt waren. Fleckenweise Stellen, die grob zusammengetan wurden, damit man keine Löcher sieht. Als die Sahaba seinen Zustand sahen, senkten sie ihren Kopf aus Scham. Keiner konnte ihm sonderlich helfen, weil es viele von ihnen nicht besser erging. Sie dachten an die Tage, in der er ein hohes Ansehen genoss, wo es der gepflegteste unter den jungen Männern durch die Straßen Mekkas ging. Selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergoss einige Tränen über seinen Zustand. Aber es ist allen voran sein Tod, der mich persönlich am meisten berührt. In der Schlacht von Uhud dachten die Muslime, dass sie die Oberhand über die Mekkaner haben. Das hatten sie auch, jedenfalls für eine Weile. Die Mekkaner waren gerade dabei, vom Schlachtfeld zu flüchten. Jetzt hatten die Muslime die Kriegsbeute im Sinn und wollten ihren Posten schnell verlassen, um sie einzusammeln. Etwas, was der Prophet im Vorhinein eindeutig verbot. Einige hörten nicht und die Konsequenzen waren katastrophal. Die Mekkaner kommen aus dem Hinterhalt und greifen die Flanke der Muslime an. Es bricht ein Kampf aus und einige Sahaba verlieren sogar ihr Leben, inklusive der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hamza. Der Prophet selbst verliert einige Zähne und erleidet eine Wunde am Kopf. Es geht dann sogar mitten im Getümmel das Gerücht um, dass er gestorben ist. Das bringt natürlich die Moral der Muslime in den Keller. Einige von den Sahaben flüchten sogar vom Schlachtfeld. Ein Akt, den sie bereuen und den Allah ihnen alhamdulillah im Nachhinein vergibt. Mus'ab hingegen erkennt die Gefahr und lenkt stattdessen die gesamte Aufmerksamkeit auf sich, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Sicherheit bleibt und die Moral der Muslime wieder zurückkehrt. Er packt die Flagge, hebt sie, springt in den Kampf und schreit Allahu Akbar. Er kämpft so lange, bis ihm jemand die rechte Hand abschneidet, mit der er die Flagge hält. Er packt sie dann mit der linken und kämpft weiter. Dann wird auch diese abgeschnitten. Dann fängt er an, die Flagge mit beiden Armen zu halten, bis sie schließlich die Mekkaner ihn umbringen. Und jedes Mal, wenn sie ihn schlugen, sagt er dieselben Worte. Muhammad ist nichts weiter als ein Prophet. Propheten vor ihm kamen und gingen. Dann endet das Gefecht. Die erste Niederlage, die die Muslime erleben. Und der Prophet durchquert herzzerrissen das Schlachtfeld, wo viele seiner besten Gefährten nun tot daliegen. Und dann erreicht er die Leiche von Mus'ab. Er bleibt stehen und rezitiert über ihn und die anderen Shuhada die Ayat: Unter den Gläubigen gibt es Männer, die treu zu dem standen, was sie mit Allah vereinbart haben. Unter ihnen gibt es solche, die ihr Gelübde eingelöst haben bis zum Tod. Und solche, die noch abwarten. Und sie haben nichts verändert an ihrer Entschlossenheit. Surah 33, Ayat 23. Die Sahaba erzählen, dass Mus'ab ibn Umair nichts zurückgelassen hat, außer einem zerrissenen Wolltuch. Als die Sahaba ihn bedecken möchten, reichte sein Gewand nicht aus, um seine Füße zu bedecken. Sie müssen Gras nehmen, um das zu tun. Und da standen die Muslime. Männer, die Mus'ab als Jungen kannten, als das Juwel von Mekka. Er liegt vor ihnen mit nichts aus dieser Welt. Er hat alles, wirklich alles für den Islam aufgegeben. Und weißt du, wie Allah ihn geehrt hat? Die Worte, die er sagte, bevor er gestorben ist, Allah verewigte sie im Koran und stellte sie dann zu Ende. Mohammed ist nichts weiter als ein Prophet. Vor ihm kamen und gingen Propheten. Wenn er stirbt oder getötet wird, wendet ihr euch dann ab? Wer auch immer sich abwendet, wird Allah keinen Schaden zufügen. Und Allah wird jene belohnen, die dankbar sind. Sura 3, Ayah 144. Manche der Sahaba kamen nie über den Tod der Shuhada in Uhud hinweg. Es wird berichtet, dass ein Mahl zu Abdurrahman ibn Auf gebracht wurde, während er fastete. Er sah das Essen und plötzlich erinnerte er sich an Mus'ab und sagt, Mus'ab ibn Umair wurde als Märtyrer getötet und er war besser als ich. Dennoch wurde er in einem Tuch gehüllt, sodass, wenn sein Kopf bedeckt wurde, seine Füße nackt blieben und wenn seine Füße bedeckt wurden, sein Kopf nackt blieb. Abdurrahman fügte hinzu, Hamza wurde als Märtyrer getötet und er war besser als ich. Dann wurde uns weltlicher Wohlstand gewährt und wir erhielten davon im Übermaß. Wir fürchten, dass die Belohnung für unsere Taten uns bereits in diesem Leben gegeben wurde. Und daraufhin begann Abdurrahman sehr stark zu weinen, dass er es nicht mehr schaffte, sein Essen anzufassen. Sahih al-Bukhari 40:45. Stell dir vor, was sie über uns sagen würden, die in einem Luxus leben, der für sie borderline Jannah wäre. Dein Herz begehrt etwas jetzt und du bekommst es direkt in der nächsten Sekunde. Du bestellst es und es ist am nächsten Tag vor deiner Tür. Volle Kühlschränke, Cafés, Restaurants, Unterhaltung, Gesundheit und ein Unterschlupf mit warmem und kaltem Wasser. Wenn Abdurrahman ibn Auf sich wegen seinen damaligen Verhältnissen Sorgen über seine Akhira machte, was sagt das dann über mich und dich aus? Das sind die Männer, die diese Religion trugen. Sie alle waren aber nicht immer so. Viele von ihnen hingen an den Werten der Jahiliyyah fest, bevor sie den Propheten als solchen akzeptierten. Werte, die die Gesellschaft der Araber besonders für die Schwächeren der Gesellschaft zum Verhängnis wurde. Womit war also der Prophet die ersten 13 Jahre des Islams in Mekka beschäftigt, bevor er zu einem Staatsmann wurde und eine islamische Gesellschaft in Medina leitete? Der folgende Hadith fasst es recht gut zusammen. Malik berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich wurde gesandt, um den edlen Charakter zu vervollkommnen. Al-Muwatta 16:14. Und die Investition hat sich ausgezahlt. Der Charakter und die Werte, die in die Sahaba Tag ein und Tag aus reingehämmert wurden, in den härtesten und unter den schlimmsten Voraussetzungen, machte sie zu Männern, die die Religion an die ganze Welt herangetragen haben. Nicht nur das. Sie waren es auch, die die Grundlage kreierten, damit uns die Religion, die Sunna und der Koran uns erreicht. Es ist daher kein Zufall, dass es Gelehrte gibt, die die folgende Ayah in Surat al-Fath als Referenz auf die Sahaba sehen. Wahrlich, wir haben dir einen deutlichen Sieg gewährt. Sura 48, Ayah 1. Denn es ist ihre Loyalität, ihr Charakter und ihr Commitment, den Dien vertrauensvoll zu tragen, der dafür sorgte, dass der Islam heute auf der ganzen Welt bekannt ist. Selbstverständlich nach den Mühen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn es nun um diese Männer ging, welche Werte waren es, die der Prophet an sie herantrug, dass sie zu diesen würdigen Trägern der Religion heranwachsen? Bevor wir dazu kommen, ist es wichtig zu erwähnen, dass die allermeisten Werte im Islam sowohl Männer als auch Frauen betreffen. Wir alle sollten Dinge wie Taqwa, Ehrlichkeit und eine Sorge für unsere Nächsten, gute Worte und Adab beibehalten. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, diese Dinge aufzuzählen, die Muslime so oder so umsetzen sollten. Was ich demnächst aufzähle, sind eher eine Handvoll Dinge, die Männer ganz besonders betreffen. Und starten wir mit einem Prinzip, das unter Männern oft missverstanden wird. Das Prinzip der Rira. Dazu will ich eine Geschichte erzählen. Asma binti Abu Bakr, die Tochter von Abu Bakr, erzählt, als Zubair mich heiratete, besaß er weder Land oder sonst etwas außer einem Kamel, das Wasser aus seinem Brunnen zog und seinem Pferd. Ich fütterte sein Pferd mit Futter, zog Wasser und reparierte den Wassereimer. Und ich bereitete den Teig, aber ich wusste nicht, wie man Brot backt. Unsere Nachbarn aus den Ansar, ehrenwerte Frauen, backten Brot für mich. Ich trug die Datteln immer auf meinem Kopf von Zubairs Land, das ihm vom Gesandten Allahs gegeben wurde. Dieses Land lag ungefähr 2 Meilen von meinem Haus entfernt. Eines Tages, als ich die Dattelkerne auf meinem Kopf trug, traf ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen mit einigen Männern aus den Ansar. Er rief mich und ließ sein Kamel niederknien, damit ich aufsteigen konnte. Ich fühlte mich jedoch zu schüchtern, mit den Männern zu reisen und erinnerte mich an Zubair und seine starke Rira. Und er gehörte zu den Menschen, die sehr viel Rira haben. Der Gesandte Allahs bemerkte, dass ich mich etwas genierte und zog weiter. Ich kam zu Zubair und sagte, ich traf den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, als ich eine Last von Dattelkernen auf meinem Kopf trug. Er hatte einige Gefährten bei sich, er ließ sein Kamel niederknien, damit ich aufsteigen konnte, aber ich schämte mich in seiner Gegenwart und erinnerte mich an deine Rira. Daraufhin sagte Zubair, bei Allah, dass du die Dattelkerne trägst, ist für mich beschämender, als wenn du mit ihm reiten würdest. Sahih al-Bukhari 52, 24. Das Wort Ghira wird gerne übersetzt als eine schützende Eifersucht. Eifersucht an sich gefällt mir persönlich nicht als Begriff, weil es sehr negativ konnotiert ist. Es wird in der westlichen Kultur als Todsünde angesehen und ist bitte nicht zu verwechseln mit dem Hasad, dem bösen Auge. Eifersucht wird eher verstanden als etwas, womit du jemanden negativ beneidest. Du gönnst jemanden nicht oder du willst gerne etwas haben, was wer andere hat. Das ist Ghira definitiv nicht. Der Grund aber, warum Eifersucht irgendwo doch passt als Beschreibung, ist, weil man Eifersucht auch so versteht, wenn man als Mann oder Frau es nicht gerne sieht, wenn ein anderer Mann oder eine andere Frau allzu sehr dem Partner oder der Partnerin näher kommt. Ich bin einfach eine eifersüchtige Person, sagen viele von uns, wenn sie an ihre Partner denken. Sie sehen es nicht gerne, wenn das andere Geschlecht zu sehr auf Buddy-Buddy macht. Das trifft es schon eher, wenn man über Rira spricht. Das ist eines der Eigenschaften, die selbst unter Nicht-Muslimen sehr unterschiedlich aufgefasst werden kann. Manche feiern es, dass ihr Partner oder Partnerin eifersüchtig ist und sie selbst sehen das als eine gute Sache. Andere leben es eher als eine Bevormundung, fast schon wie ein Anrecht auf Besitz, vor dem sehr viele cringen. Besonders Frauen, die sehr viel auf allumfassende Unabhängigkeit pochen oder Männer, die auf ihre uneingeschränkte Freiheit beharren. Beide wollen sich im Endeffekt für welche Gründe auch immer nicht diktieren lassen, wie viel oder wie sehr sie sich mit dem anderen Geschlecht einlassen dürfen. Ghira aber im engsten Sinne bedeutet, dass du etwas, was dir vorbehalten ist, nicht gerne mit jemand anderem teilen willst. In dem Sinne besitzen alle Menschen ein gewisses Maß an Ghira. Stell dir vor, du besitzt ein Auto, für das du jetzt verdammt hart gearbeitet hast. Du hast es gehegt, gepflegt, du achtest tagtäglich dafür, dass es sauber und geschützt ist. Wie bereit bist du, dass andere Menschen es mal für eine Spritztour fahren? Wenn du gerade bei dem Szenario nur für eine Millisekunde so eine Vorsicht oder anfängliche Ablehnung gespürt hast, dann hast du gerade Ghira verspürt. Halte daran fest, wie sich das angefühlt hat, wenn wir weiter über das Thema reden, damit du genau verstehst, wovon wir sprechen und wovon nicht. Ghira kann man auch auf immaterielle Dinge haben. Wenn das Autobeispiel nicht so greift, dann stell dir Folgendes vor. Du hast es geschafft, nach einer langen Zeit wieder mit sehr engen Freunden zusammenzukommen. Ihr habt gemeinsam eine fantastische Zeit und abends kommt ihr in eurem Lieblingsrestaurant zusammen. Mitten beim Essen kommt dann ein alter Bekannter oder eine alte Bekannte vorbei und sieht dich. Die Person quatscht mit dir und macht dann plötzlich den Vorschlag, sich in dieser engen Runde dazuzusetzen. Wenn du bei dem Gedanken kurz gecringed hast, so ein Gefühl von Ablehnung oder so eine eher eine Abschirmung dieser Runde, dann gratuliere. Das ist Ghira. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, die Person einzuladen, darum geht es gar nicht. Das ist jetzt jedem selbst überlassen. Der Punkt ist, dass alle Menschen eine gewisse Form von Schutz anwenden über Dinge, die einem viel bedeuten. Jetzt siehst du vielleicht, warum das im Islam ein sehr wichtiges Prinzip ist. Wir wissen auch, dass Allah selbst Ghira besitzt. Natürlich nicht so, wie wir sie verspüren, da ihm nichts gleicht. Bei ihm herrscht die Ghira bezüglich der Anbetung von etwas anderem außer ihm. Und wenn du Sünden begehst. Im Christen- und Judentum wird Gott auch als ein eifersüchtiger Gott bezeichnet. Deshalb sollte man nichts und niemanden anderen außer ihm anbeten. Wie du siehst, ist es etwas ähnlich zu dem, was wir besprochen haben. Aber warum Eifersucht hier jetzt nicht so ganz passt für uns Muslime, haben wir schon besprochen. Allah besitzt dementsprechend eine Ghira für die Anbetung und Dankbarkeit seiner Diener für andere Dinge als er. Nichts und niemand besitzt ein Recht auf das außer er, da er ja dich und mich erschaffen hat und uns ständig versorgt. Man sollte nicht den Fehler machen und denken, Allah hat dementsprechend Gefühle, wie wir es tun. Wie genau sich Allahs Zorn, Wohlgefallen oder Ghira ausdrücken, das weiß nur er. Wir bestätigen nur, dass er diese Eigenschaften besitzt. Wie und was das genau bedeutet, darüber können und dürfen wir keine Aussage tätigen. Was wir sagen können, ist, dass diese Eigenschaften echte praktische Konsequenzen haben. Der Zorn Allahs drückt sich zum Beispiel so aus, dass man von seiner Fürsorge und Rahma entfernt wird. Dass man riskiert, in Jahannam zu landen und seine Strafe zu erhalten. Allahs Wohlgefallen ist, dass man seine Rahma erhält, die Engel für einen Dua machen und man seine Belohnung und Jannah genießt. Allahs Ghira verstehen wir so ähnlich wie sein Missfallen von schlechten Taten oder Verhalten. Es ist weniger ein Gefühl, wie es bei uns ist, und mehr die Beschreibung einer Begebenheit. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah der Erhabene hat Ghira und der Gläubige hat ebenfalls Ghira. Allahs Ghira zeigt sich darin, dass ein Gläubiger nicht das tun sollte, was Allah verboten hat. Überliefert bei Bukhari und Muslim, Mishkat al-Masabih 33,10. Wir verstehen also die Ghira von Allah als ein praktisches Phänomen, das uns betrifft und weniger eine qualitative Beschreibung von Allahs Zustand. Praktisch sind Werte wie Ehrlichkeit, ein guter Charakter, das Ansehen seiner Propheten, Dinge, die er geehrt hat. Wenn wir als Muslime lügen, einen schlechten Charakter besitzen oder schlecht über die Propheten reden, versucht man etwas herabzusetzen, was Allah geehrt hat. Die Konsequenz? Du sündigst, du ziehst Allahs Strafe auf dich und riskierst die Entfernung von seiner Fürsorge. Das ist Allahs Rira. Ich weiß, es ist eine lange Erklärung, aber das ist ein sehr wichtiges Prinzip im Islam, das man begreifen sollte, wenn man Gott im Islam wirklich verstehen möchte. Zurück zu Rira bei uns Menschen. Wie du siehst, kann Rira bei materiellen und immateriellen Dingen auftreten. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder die andere, okay, aber ich als Frau oder als Mann bin kein Konzept, noch kein Gegenstand, den man besitzen kann oder auf das man ein Anrecht hat. Naja, du bist in erster Linie der buchstäbliche Besitz von Allah. Also wenn du ihm gehörst, dann nur ihm. Wenn es um Menschen geht, stimmt es auch nur teilweise. Du als Mensch gehörst niemandem, aber es gibt Aspekte an dir, woran andere Menschen definitiv teilhaben. Der größte Beweis dafür ist jede Beziehung, in dem ein Paar instinktiv erwartet, dass der Zugang zur Intimität nur ihrem Partner vorbehalten ist. Das ist ein Teil an dir, der niemand anderem gilt. Niemand hat das Recht, sich auch nur in die Nähe davon zu begeben. Es gibt eine deutliche Erwartung an den anderen Partner, dass sie dafür sorgen, dass sie es niemand anderen auch zugänglich machen. Der Betrug, im wahrsten Sinne des Wortes, besteht darin, dass man einen exklusiven Anteil an etwas, das zwei Personen verbindet, beschmutzt hat, indem man es einer dritten Person erlaubt hat, ebenfalls daran teilzuhaben. Das ist in der Ehe so und das ist auch bei der Anbetung Allahs der Fall. Allah sagt im Koran zu den Männern in Bezug zu der Ehe, ihr seid ein Gewand für sie, also ihre Ehefrauen, und sie sind ein Gewand für euch. Sura 2, Ayat 223. Das Bild hier ist, dass beide einen Anteil am anderen haben. Es verbindet sie etwas so Besonderes, dass es absurd wäre, jemand anderen einfach Zugang zu geben. In diesem Kontext rückt Rira in ein verdammt nachvollziehbares Licht, selbst für Nicht-Muslime. Und es ist auch logisch. Ich meine, wie besonders ist dir etwas, wenn wirklich alles und jeder darauf Zugriff hat? Wie besonders ist denn dein Haus, wenn alle deine Nachbarn zu jeder Zeit vorbeischauen können und so lange, wie sie wollen, dort rumlungern? Und eben weil es dir so wichtig ist, musst du es schützen, musst du Maßnahmen ergreifen, dass nicht jeder darauf Zugriff hat und viel wichtiger, dass niemand diesen Dingen Schaden zufügen kann. Und was ist deine Ehefrau, deine Familie, als eines der wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste in deinem Leben nach deinem Glauben an Allah? Deshalb muss ein Mann im Islam Rira besitzen, ganz besonders in Bezug zu seiner Ehefrau. Es sagt enorm viel darüber aus, wie viel ihm wirklich an ihr und der Ehe liegt und konsequenterweise an ihm selbst. Hier ist ein Szenario für die Frauen, um das zu veranschaulichen. Stell dir Folgendes vor. Du spazierst gemeinsam mit deinem Ehemann und irgendein fremder Typ bleibt vor dir stehen und geht dich aufs Übelste an. Bezeichnet dich mit den übelsten Schimpfwörtern, die dir einfallen. Du blickst rüber zu deinem Ehemann und du siehst, wie er abgelenkt auf Social Media scrollt. Mittlerweile ist der Typ schon längst weg und allen Anschein nach kümmert es deinen Mann nicht die Bohne. Hand aufs Herz. Wie tief würde deine Anziehung zu ihm fallen? Fakt ist, für viele wäre diese Beziehung an Ort und Stelle beendet und völlig zu Recht, wenn man mich fragt. Instinktiv würde jeder sagen, dass es ihm an Männlichkeit, an Vernunft und an Respekt mangelt. Nicht nur gegenüber seiner Ehefrau, sondern auch gegenüber sich selbst. Wie kannst du zulassen, dass jemand so mit deiner Frau umgeht? Stell dir vor, dein Mann würde darauf sowas antworten wie, wie, meine Frau, sie gehört mir doch nicht. Sie kann doch genauso gut auf sich selbst aufpassen. Es braucht keine Erklärung, damit man instinktiv versteht, wie inakzeptabel das ist. Wie, ganz offen gesagt, es einen richtig abtörnt. Du würdest erwarten, dass er jeden, der dich so angeht, komplett auseinandernimmt. Nicht nur, weil ihm viel an dir liegt, sondern weil es vom Prinzip her sein Ansehen schadet, dass jemand so mit seiner Frau redet. Hast du keine Selbstachtung, würde ihn jeder vernünftige Mann fragen. Jetzt sind wir beim Hauptpunkt angekommen, den ich eigentlich machen möchte, wenn es um Rira geht. Rira, auch wenn ich es im Kontext von Gefahr und Schutz erklärt habe, wird eigentlich im Islam nicht wirklich in diesen Kontexten angewendet. Mir ging es in erster Linie darum, das Konzept anhand von einem konkreten Gefühl und aus existierenden Erfahrungen heraus zu veranschaulichen, damit du, der Zuhörer und die Zuhörerin, verstehen könnt, in welchem Rahmen wir uns bewegen, wenn es um Rira geht. Denn Rira wird in erster Linie so verstanden, wie ich es ganz am Anfang mit der Geschichte von Az-Zubayr und Esma erzählt habe. Nämlich, dass du nicht willst oder es dir missfällt, dass jemand vom selben Geschlecht Zugang zu deinem Partner und deiner Ehepartnerin besitzt. Esma in dem Fall wollte nicht auf das Kamel des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufsteigen, um schließlich als einzige Frau allein unter Männern zu sein. Manche zeigen hier vielleicht etwas Unverständnis. Warum übertreibt sie so? Es ist doch völlig in Ordnung. Sie wollen ihr nur helfen und obendrein ist es der Prophet, der unter ihnen ist. Es sind die Sahaba. Sie ist die Tochter von Abu Bakr, einer der angesehensten Gefährten des Propheten und der zukünftige erste Khalif des Islams. Als ob irgendwer sie auch nur schief ansehen würde. Hier sieht man ein großes Missverständnis, das viele von islamischen Werten haben. Im Islam achtet man Werte nicht zwingend wegen den Ergebnissen, wie man es im Westen gewohnt ist. Tendenziell entscheidet man im Westen, ob etwas gut oder schlecht ist, anhand der materiellen Vor- oder Nachteile. Im Islam aber schätzen wir zum Beispiel die Wahrheit zu sprechen, weil wir die Wahrheit selbst als wertvoll ansehen, nicht nur weil sie für Ordnung sorgt und Vertrauen unter den Menschen. An ihr festzuhalten macht etwas mit dir, mit deinem Iman, mit deiner Beziehung zu Allah. Asma radiallahu anha hat gar nicht im Sinne von Schaden oder Nichtschaden gedacht. Ihr ging es darum, eine Eigenschaft zu wahren, der Teil ihres Glaubens ist. Nämlich Fürsorge für ihren Ehemann zu zeigen, eine gottesfürchtige Ehefrau zu sein und nicht etwas tun, das ihn verärgern oder verletzen könnte. Manche würden das für übertrieben halten, aber stell es dir so vor. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der sehr ehrlich ist oder einen großen Sinn für Gerechtigkeit hat? Ich meine nicht jemand, der oder die dir Dinge immer direkt sagt. Ich spreche von Menschen, die buchstäblich so sehr an der Wahrheit festhalten, dass sie nicht mal zu ihrem eigenen Vorteil jemals lügen. Sie haben in ihrem Leben noch nie eine Hausaufgabe abgeschrieben. Sie würden niemals über Rot gehen. Ich kenne solche Menschen und egal wie oft Leute ihr Verhalten als übertrieben bezeichnen, es lässt sie völlig kalt. In ihrem Kopf existiert eine Angst, dass sie eine bewusste Hinreißung zu den falschen Dingen dazu führt, dass sie mehr und mehr und mehr mit der Zeit nachlassen. Zumindest lieben sie Gerechtigkeit und die Wahrheit so sehr, dass sie es mit ihrer Persönlichkeit und ihren Werten nicht vereinbar sehen, darin im geringsten zu rütteln. So ähnlich waren die Sahaba. Und es macht auch Sinn. Unter ihnen weilt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Mann mit dem besten Charakter. Für Menschen wie Asma und Az-Zubayr war es nicht in erster Linie wichtig, ob jemand zu Schaden kommen könnte oder nicht, auch wenn es natürlich ein Teil davon ist. Es ist vielmehr die Tatsache, dass sie eine Eigenschaft so hoch in Ehren halten, die Allah und sein Prophet loben. Eine Eigenschaft, die sie näher zu Allah bringt. Und wer von ihnen würde jemals riskieren, sich nur einen einzigen Schritt von Allah zu entfernen? Im Islam also bewerten wir Eigenschaften in erster Linie anhand ihres Wertes, nicht welche Ergebnisse sie bringen. Sie sind schützenswert, weil Allah sie als wertvoll für den Iman und den Charakter machte. Dann erst, weil sie greifbare Vorteile mit sich bringen. Jetzt solltest du die Rira in ihrer beabsichtigten Funktion besser im Sinn haben. Was ist es also, wenn du nicht willst oder zumindest es dir missfällt, dass wer anderes vom selben Geschlecht Zugang zu deinem Partner oder deiner Partnerin besitzt? Und wie es leider immer der Fall ist, treiben es manche muslimischen Männer ins Extreme. Natürlich ist das auch bei Frauen der Fall, aber darum geht es in der Folge nicht. Also, zurück zu den muslimischen Männern, die das ins Extreme treiben. In ihren Händen verwandelt sich Rira als ein Prinzip des Schutzes, der Schätzung, der Ehre und Fürsorge in ein Mittel der Kontrolle, um das Ego zu befriedigen oder einen zerbrechlichen Selbstwert aufrechtzuerhalten. Die Frau darf nirgendwo arbeiten, ehe ist es nicht erlaubt, einkaufen zu gehen, wo sie auf Männer stoßen könnte, und in die Moschee darf sie auch nicht, weil... Was, wenn sie jemand dort sieht? Dabei wird auch in Kauf genommen, dass ihr und recht sicherlich auch ihm irgendwann langfristig das Leben erheblich schwerer gemacht wird, obwohl es islamisch gesehen keinen Ansatz gibt, der so eine Auslegung von Rira rechtfertigt. Der Fehler, den solche Männer machen, ist, dass sie die Rira in Abwesenheit von allen anderen islamischen Werten betrachten. Du solltest Rira haben, ja, aber auch fürsorglich, gerecht und im Dienste deiner Familie stehen. Ein recht einfaches Beispiel ist das Thema mit der Frau, die in die Moschee gehen will. Der Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam, hat Männern befohlen, Frauen nicht davon abzuhalten, in die Moschee zu gehen. Ibn Umar berichtete, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, verhindert nicht, dass Frauen ihren Anteil an den Moscheen haben, wenn sie eure Erlaubnis einholen. Al-Bukhari 900 und Sahih Muslim 442. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, zu seiner Zeit mochte es nicht, wenn seine Ehefrauen in die Moschee gingen. Aber er hat es ihnen niemals verboten. Rira hatte er. Aber was er will, ist eine Sache, was Allah und sein Prophet sagen, steht dann darüber. Vergessen wir auch nicht Az-Zubayr in der ersten Geschichte, die ich erzählt habe. Wie hat er reagiert, als Asma zu ihm kam und sagte, ich habe mich gescheut, unter Männern zu sein und deswegen bin ich nicht mit dem Prophet mitgeritten? Seine Antwort war es wäre mir lieber gewesen, du hättest diese Steine nicht auf deinen Kopf für diese Distanz getragen und wärst mit dem Propheten mitgeritten. Diese Vorstellungen von Frauen, die nicht an die Öffentlichkeit gehen, außer im äußersten Fall, machen auch vorne und hinten keinen Sinn. Etliche bekannte weibliche Sahaba wie Aisha radiallahu anha waren Gelehrtinnen, von denen sowohl Männer als auch Frauen gelernt haben. Und während dem wirtschaftlichen Aufschwung von Medina ernannte Umar radiallahu anha als Khalif der damaligen Zeit Ash-Shifa bint Abdillah zur Aufseherin und Kontrolleurin des Marktes von Medina. Sie gehörte zu einem der angesehensten Sahaba. Ihre Aufgabe war es, sicherzustellen, dass der Handel auf dem Marktplatz gerecht und nach den geltenden Gesetzen ablief. Aufgrund ihres Wissens und ihrer Klugheit profitierten die Menschen sehr von ihrer Anwesenheit.
Sie erhielt den Titel Ashifa, was die Heilerin bedeutet, und das aufgrund ihres Fachwissens in der Medizin. Und es war auch bekannt, dass Ashifa für ihre Weisheit in verschiedenen Bereichen berühmt war, und Ibn Hajar al-Asqalani beschrieb sie als eine der intelligentesten und edelsten Frauen ihrer Zeit. Und jetzt mal auch das Ganze zu Ende gedacht. Wäre eine Frau wie sie jemals in der Lage, sich all dieses Wissen anzueignen, wenn ihr Ehemann ihr nicht erlaubt hätte, irgendwas mit irgendwelchen Männern zu tun zu haben oder in der Öffentlichkeit zu sein? Und wenn es wirklich verboten gewesen wäre, warum hat sie dann niemand davon abgehalten, an der Öffentlichkeit teilzunehmen? Allen voran ihr Ehemann. Allen voran Romar, der Mann, der selber es nicht mochte, dass seine Ehefrauen in die Moscheen gehen. Was ist mit den etlichen anderen Frauen, die regelmäßig in die Moschee gingen und ständig im öffentlichen Leben aktiv waren zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Die Wahrheit ist, manche muslimische Männer heutzutage wollen sich mit den Sahaba und den Salaf vergleichen und haben keinen Plan, über wen sie eigentlich reden. Az-Zubayr, laut dem Hadith, war einer, der die meiste Rira unter den Männern besaß. Und kein Mann unter ihnen besaß mehr Rira als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und in einem Hadith heißt es, Abu Huraira radiallahu anha sagte, dass Sa'd ibn Ubadah zu dem Propheten ging und sagte, Gesandter Allahs, wenn ich einen Mann mit meiner Frau finde, das bedeutet, dass sie Zina begehen, ist es mir nicht erlaubt, ihn zu packen, bevor ich 4 Zeugen herbeibringe? Der Gesandte Allahs sagte, ja. Er sagte, auf keinen Fall, bei dem, der dich mit der Wahrheit gesandt hat, ich würde ihn mit meinem Schwert angreifen, bevor ich das täte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hört, was euer Anführer sagt. Er hat Rira und ich habe mehr Rira als er. Und Allah hat mehr Rira als ich. Sahih Muslim 1498c. Der Prophet sagt hier, dass keiner über dem Gesetz steht. Er selbst kann Sa'ds Rira nachvollziehen. Aber selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der mehr Rira hat als er, würde diese nicht über Allahs Vorgaben stellen. Und Allah weiß über Dinge besser Bescheid als der Prophet und Sa'd. Weil Allah selbst eine größere Rira hat über die Grenzen, die er den Muslimen vorgegeben hat. Wenn es also jemanden gibt, der sich am meisten über den Betrug einer Ehefrau ärgern würde, dann ist es Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat eine genaue Vorgabe gegeben, wie man trotzdem in der Situation umgeht. Und wer es für vernünftig hält, seine Rira als Vorwand zu nehmen, um borderline unterdrückend mit seiner Ehefrau umzugehen, der sollte sich folgenden Hadith merken. Abu Huraira erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, unter der Rira gibt es die, die Allah liebt und die, die Allah hasst. Die Rira, die Allah liebt, ist jene, die einen berechtigten Grund hat. Die Rira, die Allah hasst, ist jene, die keinen berechtigten Grund hat, sondern Ibn Majah 1996. Dass eine Ehefrau rausgeht und das normal, ohne mit einem beabsichtigten Vorhaben sich in irgendeine Fitne zu begeben. Welchen vernünftigen Grund hat man hier, um das zu verbieten? Sagen wir es so, wie es ist. Es ist für dich persönlich ein Thema. Und weißt du was? Es ist sogar völlig in Ordnung, wenn für dich als Ehemann du eine konkrete Erwartung hast an deine Ehefrau. Das Recht auf diese Erwartung ist im Islam geschützt, das möchte ich niemandem absprechen. Und eine Ehefrau sollte diese Erwartung grundsätzlich respektieren. Was aber nicht geschützt ist, ist, dass du sagst, dass deine Erwartungen islamisch verpflichtend sind. Dass dein Ausleben deiner Rira fort ist. Das ist sie definitiv nicht. Und der größte Beweis dafür ist, dass die Männer zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht alle denselben Ausdruck von Rira hatten. Manche Sahaba störte es, dass ihre Frauen in die Moscheen gehen und andere nicht. Beide waren islamisch gesehen nicht im Unrecht, aber beide hatten das Mindestmaß an Rira, das von ihnen erwartet wurde. Sie mochten es nicht, wenn ihre Ehefrauen unnötig mit Fremden zu tun haben, sowas wie Best Friends zu sein, nicht dass es damals überhaupt ein Thema gewesen ist. Islamisches Etikett nicht einzuhalten und kein Verhalten an den Tag legen, wo man sieht, dass es ihr an respektvollen, anständigen islamischen Auftreten mangelt, aber nicht auf eine Art und Weise, dass sie daran hindert, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Frauen haben ein Anrecht darauf wie jeder Mann, besonders wenn Allah es sowieso nicht verboten hat und Frauen in der islamischen Geschichte und unter den Salaf das taten. Aber auch um fair zu bleiben, wenn man als Frau mit einer bestimmten Auslebung von Rira nicht klarkommt, dann sollte man das im Vorhinein eindeutig besprechen und klar machen, womit man einverstanden ist oder nicht. Es geht letztlich darum zu sehen, wie kompatibel man miteinander ist, damit es später zu keinem Konflikt führt und viel wichtiger, keine unglückliche Ehe entsteht. Ich würde behaupten, die wenigsten praktizierenden muslimischen Männer sind darauf aus, ihre Ehefrau zu kontrollieren. Alhamdulillah, die meisten sind recht vernünftig und gehen nicht ins Extreme. Aber bevor mich jemand falsch versteht, es ist nicht schlecht, dass man von der Rira her es lieber bevorzugt, wenn die Ehefrau nicht arbeitet und sich daheim um die Kinder kümmert. Aha, würden vielleicht einige aufschreien. Also geht es doch darum, die Frau zu kontrollieren und den eigenen Ego zu befriedigen. Nein, es geht um normalen Menschenverstand. Als Männer im Islam obliegt es uns, dass wir den Haushalt versorgen und finanzieren. Fast jeder muslimische Mann wünscht sich Kinder. Ist es nicht logisch, dass die beste Art, mit der seine Kinder aufwachsen können, eine ständig anwesende, liebevolle Mutter ist?
Eine Mutter, die zusätzlich zu dem immensen Stress sich nicht auch noch über irgendeine Arbeit Gedanken machen muss. Warum wird in erster Linie davon ausgegangen, dass Männer bei dem Thema auf Kontrolle aus sind, wenn deren erster Gedanke ist, ich bin verdammt nochmal der Mann im Haus und es ist meine Verantwortung, dass meine Familie auf die beste Art und Weise gedeiht, dass es meiner Frau und meinen Kindern an nichts fehlt. Und wenn ein Mann auch von seiner Rira her keine Frau haben möchte, die nicht das Kopftuch trägt und nochmal extra darauf achtet, sich zu bedecken, dann ist das sein Recht. Du musst ihn ja nicht heiraten, wenn es dir nicht gefällt. Er will es in dem Fall sowieso nicht. Selbst unter Nichtmuslime ist es gang und gäbe, dass man sich nicht auf jeden oder jede einlässt. Man sucht Leute, die ähnlich drauf sind. Warum macht man dann ein Theater, wenn es muslimische Männer tun? Im Gegenteil, die meisten praktizierenden Musliminnen wollen nicht einmal einen Mann, der nicht diese Rira besitzt. Zu hören, dass er sie lieber in der traditionellen Rolle als Hausfrau und Mutter sieht, bereitet viel Freude. Das ist die Realität. Und die beste Art und Weise, um damit umzugehen, ist es, dass man beim Kennenlernen gleich abklärt, welche jeweilige Vorstellung der andere besitzt, wenn es um die Rollenverteilung in der Ehe geht. Und dieselben Männer würden ihr nie verbieten, einkaufen zu gehen. Oder, und das ist auch eine Realität, zu arbeiten. Weil es heutzutage vielen schwerfällt, komplett alleine einen Haushalt aufrechtzuerhalten. Abgesehen davon, dass viele Frauen nebenbei arbeiten möchten, weil es sie erfüllt. Wenn der Mann sich auch gut um sie kümmert, können sie sorgenfrei studieren und einfach die Option haben zu arbeiten. Sie wissen, dass sie es nicht müssen, aber wenn sie mal Beschäftigung brauchen, sorgt der Mann dafür, dass sie es kann. Manche Männer mögen es dann vielleicht nicht so sehr, dass sie es tun, aber sie werden sie auch nicht davon abhalten oder sie auch allzu sehr dafür schäden. Weil sie vernünftig genug sind zu verstehen, wann sie anhand ihrer Rira ihre Ehefrauen schützen und ehren und wann sie sie schlichtweg kontrollieren und unterdrücken. Das ist es, was meiner Meinung nach islamische und toxische Maskulinität unterscheidet. Und den Hadith, den ich vorher zitiert habe bezüglich Rira für berechtigte und unberechtigte Gründe, bringt es verdammt gut auf den Punkt. Ich bin überzeugt, dass die meisten Männer, die Iman und Taqwa haben, nur gemäß von diesem Hadith handeln. Ich ermutige deshalb jeden Mann, der das hört, lass dich nicht von deinem Sinn von Rira verunsichern. Es ist etwas Gesundes, etwas Wichtiges. Wenn dir eine Frau dir sagt, hey, das ist mir zu viel, dieser eine Typ, der ist wie ein Bruder für mich, ich will da die Freundschaft aufrechterhalten, sag, passt, danke für deine Zeit und Assalamu alaikum. Ich garantiere dir, Wallahi, es gibt genug Schwestern da draußen, die sowas nicht in Ordnung finden, die diese Eigenschaft an dir feiern und danach suchen. Also halte fest daran. Zu guter Letzt komme ich zu einem Verhalten, das manche muslimische Männer da draußen schleunigst unterlassen sollten. Nämlich andere Männer als einen der Youth bezeichnen. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Ein der Youth ist im Grunde genommen, was man im Englischen einen Cuck nennt. Jemand, der kein Problem damit hat oder es sogar feiert, dass die Frauen in seiner Familie, also Schwestern, Mutter und Ehefrau, sich schamlos mit anderen Männern verhalten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah den der Youth, Yawm al-Qiyamah, nicht ansehen wird. An-Nasa'i 25:62. Das heißt so viel, dass er den Zorn und das Missfallen von Allah auf sich gezogen hat. Basically, diese Person wird sehr wahrscheinlich in Jahannam landen. Und Ibn al-Qayyim sagt über den der Youth, dass er das abscheulichste Geschöpf Allahs ist und das Paradies ihm verboten ist. Weil er nicht einen Unzen Abscheu verspürt, dass sich die Frauen in seinem Umfeld komplett für andere Männer darbieten. Stell dir vor, du bist mit einem Freund essen. Ihr beide seid Muslime, nur um das vorwegzunehmen. Plötzlich siehst du, wie seine Ehefrau den Laden betritt. Und während ihr isst, kommt plötzlich seine Ehefrau in den Laden, hauteng bekleidet, und sie fängt an, sich an andere Männer heranzumachen. Du bist absolut schockiert. Du schaust zu deinem Kumpel rüber, er zuckt aber mit den Schultern und scrollt weiter auf seinem Handy auf Social Media. Für jeden vernünftigen Muslim und jede vernünftige Muslime ist das eine völlig unverständliche Reaktion. Es geht komplett gegen alles, was wir in dieser Folge durchgemacht haben. Nicht nur ist es ihm egal, was andere mit seiner Ehefrau machen, ihm ist es auch gleich, dass seine Ehefrau ihm keinen Respekt erweist. Auf ganzer Linie herrscht auf beiden Seiten kein Hauch von einem Gespür von Heiligkeit für die Ehe, für Anstand. Auf ganzer Linie mangelt es diesem Mann an alles, was überhaupt einen Muslim, geschweige denn einen Mann, ausmacht. So schwerwiegend ist es, ein The Youth zu sein. Und für so jemanden hat Allah eine schwere Strafe vorbereitet. Und trotzdem wagen es irgendwelche Männer, andere Männer, leichtfertig als The Youth zu bezeichnen, weil dessen Schwester oder Ehefrau kein Kopftuch tragen. Oder in TikTok-Kommentaren ihn als solchen bezeichnen, weil er ein Video mit seiner kopftuchtragenden Schwester oder Ehefrau hochlädt. Habt ihr eigentlich eine Idee, was ihr da mit euren Zungen von euch gebt? Wenn eure Rira euch sagt, dass ihr das für eure Frau nicht feiern würdet, dann ist das eure Sache. Schön und gut. Den Sprung zu machen und zu sagen, dass der Mann ein Dayuth ist,
weil Frauen unprovokant auf Videos zu sehen sind oder sie ohne Kopftuch rausgehen, ist nicht nur übertrieben, es ist meines Erachtens nach eine Sünde. Was wirfst du deinem Bruder im Islam vor? Der betet, dessen Frau betet, die sich nicht leichtfertig mit anderen Männern abgibt, geschweige denn sich an sie ranmacht. Du bezeichnest indirekt seine Ehefrau, seine Mutter oder Schwester als eine charakter- und adablose Frau. Obendrein bezeichnest du ihn als einen Kack, der sowas toleriert oder sogar feiert. Für jeden praktizierenden Muslim stellst du sogar seinen Iman an Allah in Frage. Trotzdem sind manche so dreist und schreiben das einfach in TikTok-Kommentaren, weil sie sich dort sicher fühlen. Sei doch manns genug und gehe zu diesem Mann und sag es ihm ins Gesicht. Wenigstens bist du dann manns genug, eine zu kassieren, weil du nicht begreifst, was aus deinem Mund kommt. Diese Leute verwenden Begriffe, von denen sie keine Ahnung haben. Sie denken, sie folgen in den Fußstapfen der Salaf, aber haben keinen Plan, was Rira für sie bedeutet und wie sie sie in Bezug zu ihren Ehefrauen überhaupt ausgelebt haben. Ich verwette alle meine Gliedmaßen, dass die Sahaba und der Prophet sallallahu alaihi wasallam untereinander das Konzept eines der Youth verachtet haben. Es wäre ihnen aber niemals, niemals in den Sinn gekommen, einen Muslim, der betet, dem offensichtlich etwas am Propheten und an Allah liegt, er und seine Ehefrau, dass er den Ehemann öffentlich vor allen Leuten als einen der Youth bezeichnet hätte. Hashahu, das würde er nie machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war milde mit den Menschen. Wenn sie noch nicht einen bestimmten Level an Iman erreicht haben, damit sie alle Vorgaben Allahs erfüllen, dann hat er sie ermutigt weiterzumachen, damit sie dahin kommen. Abgesehen davon, dass keiner den anderen als der Youth bezeichnet hätte, nur weil ein Sahabi seiner Frau etwas erlaubt, während es der andere nicht tut. Der Youth ist jemand, den es gar nicht kümmert, was die Frauen in seinem Leben machen in Bezug zu schamlosen Taten. Nicht, dass sie kein Kopftuch tragen. Viele muslimische Männer da draußen würden es sowieso gerne sehen, dass die Ehefrau oder die Schwester ein Kopftuch trägt. Sie wissen aber, in was für Zeiten sie leben, in was für Orten sie sich bewegen. Sie wissen, dass sie Zeit brauchen, aber ihr Bestes geben, um dorthin zu kommen. Sie versuchen es. Sie beten. Sie fasten. Sie bemühen sich wenigstens für einen islamischen Charakter. Und dann kommst du her und verleumdest sie für ein Verhalten, das sie potenziell in Jahannam bringen wird? Ich möchte daran erinnern, dass im Islam Unschuldige öffentlich der Sinne zu bezichtigen, einer der härtesten Strafen mit sich bringt. Wer auch immer ein Dayuth ist, hängt nicht weit weg von so einem Verbrechen. Abgesehen davon, dass du ihnen indirekt sagst, dass sie in Jahannam landen werden. Wenn du also jemanden als solchen bezeichnest, dann hast du verdammt nochmal einen sehr, sehr, sehr guten Grund dafür. Und das Gesicht oder die Haare einer Frau in einem Video oder beim Einkaufen zu sehen, ist es definitiv nicht. Besonders nicht, wenn du keine Idee hast, was in den Herzen dieser Männer vor sich geht oder nicht. Wer von ihnen mit Geduld und Anstand versucht, sie näher zu Allah zu bringen, dass islamisch gekleidete Frauen so oder so am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen, inklusive Videos online, haben wir vorhin bereits besprochen. Wenn man trotzdem meint, dass das einen zu einem der Youth macht, wenn man das zulässt als Mann, dann soll man das beweisen. Vielmehr wirft man mit einem Wort um sich, das einen Yawmul Qiyamah vor Allah und vor den Männern und deren Frauen, dessen Ehre man damit angreift, in große Schwierigkeiten bringt. Echte islamische Rira, diese schützende Eifersucht, vermittelt der Frau ein Gefühl von Sicherheit, Wertschätzung, Respekt und auch Leadership. Dass das, was euch verbindet, so wertvoll ist, dass weder du noch sie es vor Allah auf die leichte Schulter nehmen könnt. Oder euch gegenüber. Rira alleine macht aber einen Mann nicht aus. Es ist auch, dass sie verbunden wird mit Gerechtigkeit, Vernunft und ein Bedürfnis seiner Familie und Ehefrau, das Leben leicht zu machen. Dass sie mit dir eine gottesfürchtige und glückliche Ehe führen kann. Und die nächste wichtige Eigenschaft, die wir dafür behandeln werden, ist die islamische Bescheiden oder Schüchternheit. Al-Haya. Inshallah hat es für den einen oder der anderen einen guten Einblick in das Konzept von Rira mitgegeben. Stimmst du den Punkten zu oder eher weniger? Hast du Feedback, dann schreib es mir gerne in den Kommentaren oder per DM auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Assalamu alaikum.